Hallöchen, wir sind die Klasse 9a aus der Marienschule Offenbach und herzlich willkommen zu unserem Bücherpodcast. Heute werden euch meine Chayas Lara, Milda und Paulina durch diesen super duper coolen und interessanten Podcast begleiten, in dem wir euch unterschiedliche Einblicke in das Buch Das Salzwasserjahr geben. Viel Spaß und enjoy!
Als erstes starten wir direkt mit einer kleinen Inhaltsangabe und so bekommt ihr auch direkt einen Einblick ins Buch und könnt die restlichen Textstellen besser verstehen und könnt auch vielleicht den ein oder anderen Gedanken besser nachvollziehen. In dem Buch geht es um Yannick, der später nur noch Nick genannt wird. Er macht ein Auslandsjahr an der australischen Küstenstadt Byron Bay. Diese war eigentlich mit seinem besten Freund Levin geplant, doch alles kam anders. Er wollte aus Berlin flüchten, denn da war alles nur noch voll mit Problemen. Doch schnell bemerkte er auch, dass in der Gastfamilie nicht alles glänzt. Viele neue Menschen lernt er kennen und wird geprägt von diesem. Unter anderem von Sienna. Sie ist eine Surferin, die ihm den Kopf verdreht hat. Außerdem verschwinden auch ihm sehr nahestehende Menschen. Es ist ein sehr aufregendes und spannendes Jahr für ihn, mit allen Facetten des Lebens.
Ann-Kathrin liest euch jetzt einen kleinen Ausschnitt vor aus dem Kapitel, in dem Nates kleine Schwester wegläuft.
Ruby ist weg, Annelaide zitterte. Ruby ist weg. Wir kamen gerade aus der Schule und sahen, wie Annelaide zur Tür herausstürzte und diese drei Worte vor sich hinfaselte. Ruby ist weg. Immer wieder, als wären ihre Gedanken bei diesen Worten hängen geblieben und kämen nun nicht weiter vom Fleck. Weg? Was meinst du mit weg? Fragte ich. Nell wollte seine Mutter beruhigen, versuchte sie am Arm zu berühren, aber seinen Arm schlug sie weg. Ach, Mom, Ruby wird irgendwo spielen oder sie versteckt sich, sagte Nell. Nein, sagte Annelaide aufgebracht. Sie ist weg. Sie hat ihren Hasen eingepackt und ihren Kinderkoffer. Dann spielt sie Weltreise oder so, sagte Nell. Sie hat mein ganzes Portemonnaie mitgenommen. Nun schrie Annelaide uns an, fand uns offenbar unerträglich begriffsstutzig und ratterte weiter ihre Dauerschleife. Ruby ist weg, vor sich hin. Mom, ganz ruhig, sie ist 6, wo soll sie denn hin? Fragte Nell, aber das war nicht wirklich hilfreich. Und das schien er auch zu merken. Und dann sah ich Nell, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Er wurde ganz ruhig, atmete lang und laut durch die Nase aus, stellte sich, als alle Luft aus ihm entwichen war, direkt vor seine Mutter. Keine 2 Zentimeter vor ihrem Gesicht entfernt. Er hielt Annelaide an den Schultern fest, wie sie ihn vielleicht früher an den Schultern hielt, wenn sie ihm etwas eindringlich erklären wollte. Du gehst zur Hauptstraße und zum Bahnhof. Hörst du? Ich suche alle Strände ab. Nick guckt sich in der Nachbarschaft um, sagte er. Annelaide nickte wie in Zeitlupe. Ich nickte auch. Dann rannte Annelaide los. Vielmehr stürzte sie vorwärts die Straße entlang. Ich lief ziellos die Seitenstraße ab und fragte immer wieder Passanten. Nur die Älteren allerdings, da die Jüngeren meist eindeutig Touristen waren. Die Suche fühlte sich endlos lang an. Als ich nicht mehr damit gerechnet hatte, fand ich Ruby ganz allein vor einer gelb angestrichenen Wohnungstür mit ihrem Kinderkoffer in der Hand. Ich war beeindruckt. Wie oft hatte ich als Kind meine Koffer gepackt? Ein Auto, ein Buch, vielleicht einen Apfel. Alle Cents aus dem Sparschwein oder besser gleich das ganze Schwein. An eine Zahnbürste habe ich nie gedacht. So praktisch war ich nie. In manchen Jahren habe ich wöchentlich meinen Koffer gepackt, aber über die Türschwelle der Haustür habe ich es nie geschafft. Ruby hatte ihren kleinen Kinderkoffer und ihren großen Entschluss bis hierher vor diese gelbe Tür getragen. Und jetzt stand sie davor und die Tür war verschlossen. Ruby, rief ich, als ich sie sah. Sie zuckte zusammen, als sie ihren Namen hörte. Da bist du ja. Mein Gott, Ruby, was machst du denn hier? Sie hielt ihren Koffer fest umklammert. Samantha ist da drin, sagte sie. Da drin? Fragte ich mit meiner freundlichsten Stimme, hockte mich zu Ruby runter und deutete auf die Haustür. Ruby sah mich an, als wäre ich schwer vom Begriff. Also beschloss ich, dass es keinen Sinn machte, mit ihr zu reden wie mit einem Kleinkind oder einer verschreckten Katze. Es kann ja sein, dass deine Schwester da drin ist, aber das hättest du uns ja auch einfach sagen können. Du kannst doch nicht einfach weglaufen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Nell sucht dich. Deine Mom läuft hier herum und sucht dich. Sie hat Angst um dich, sagte ich. Beschämt blickte Ruby auf ihren Koffer, auf die SpongeBob-Aufkleber, auf die Cornflakes-Werbeaufkleber, auf das selbstgemalte Namensschild. Aber Sam haben sie nicht gesucht, nur ich. Heimlich habe ich sie gesucht. Und heute habe ich sie gefunden. Hier, sagte Ruby.
Die arme Mutter hat sich zu Tode erschrocken. Kennt ihr eigentlich auch Kommunikationsprobleme mit euren Geschwistern? Meistens streitet man über Sachen und weiß nach 2 Minuten nicht mehr, worüber man gestritten hat. Doch durch diese Streitereien lernen wir, Konflikte zu lösen und auch mal nachzugeben, auch wenn man es nicht gerne tut. Naja, Geschwister können so unterschiedlich sein, aber wenn es drauf ankommt, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel.
Jetzt liest euch Alessia eine Textstelle aus dem 17. Kapitel vor, um den es um einen schweren Verlust von Sienna geht.
Vor 2 Wochen ist meine Oma Cookie krank geworden. Schlaganfall. Sie sah auf einmal so wahnsinnig alt aus. Mit jedem Tag füllen ihre Augen mehr ein. Alle Farben haben sie aus ihr zurückgezogen, aus der Haut, den Haaren, den Augen und den Lippen. Die Farben wurden immer blasser, bis sie sich der Wand im Krankenhaus komplett angepasst hatte. Ehrlich. Sie sah am Ende gar nicht mehr aus wie eine Frau, sondern eher wie ein Tier, nur dass ich nicht genau sagen könnte, wie welches. Die Haut war ganz runzelig, weil sie nicht mehr trinken wollte. Ihre Haut ähnelte am Ende einer Landkarte der vielen Jahre, die ihr Körper sie durchs Land getragen hat. Blaue Adern durchzogen Hautebenen, Hauttäler und Hauthügel, überall wie Flüsse und Straßen. Ihr Körper schien irgendwie seine eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Man konnte all die Sommertage sehen, an denen die Sonne sich in Omas Haut gefressen hatte, und all die windigen Tage, die ihre Haut ledrig und rau gemacht haben. Während Sienna erzählte, fuhren ihre Finger die Adern ihrer eigenen Hände ab, wie um mir zu zeigen, was sie meinte, wenn sie von Haut und Adern sprach. Ein Lächeln huschte über Siennas Gesicht, als sie weitererzählte. Ich durfte bei meiner Oma immer wieder das Video von ihrem 60. Geburtstag ansehen. Monatelang habe ich nicht genug davon bekommen, die Aufnahmen rückwärts abzuspielen und mir anzugucken, wie unsere ganze Familie rückwärts Kuchen isst. Immer mehr Kuchen wurde aus den Mündern geholt und landete auf den Tellern. Die Gesichter sahen verzerrt aus. Die Kuchenberge wuchsen. Meine Oma und ich fanden das zum Wegschmeißen komisch. Jetzt frage ich mich, ob Oma Cookie am Ende wohl gesehen hat, wie ihr ganzes Leben an ihr rückwärts an ihr vorbeizog. Ich wünschte ihr zumindest, dass sie noch einmal richtig lachen konnte. Sienna holte tief Luft, als wollte sie gleich untertauchen und müsste ihre Lungen vorher ganz füllen. Morgen wird sie beerdigt. Joyce Bryce steht auf dem Grabstein, den meine Mutter ausgesucht hat. Als ich den Stein gesehen habe, mit dem Engel und den eingemeißelten Buchstaben, erst da wurde mir das richtig bewusst. Oma Cookie ist sie nur für mich gewesen. Nur für mich. Hinter uns spielten Kinder Fußball und schrien bescheuert laut durcheinander. Ich hoffte nur, dass jetzt niemand aus der Schule vorbeikommen würde. Niemand, den wir kannten. Ich war so dankbar, dass Sienna das alles mir erzählte. Nur mir. Und ich wollte dieses Geschenk nicht teilen. Außerdem war ich sicher, dass sie sofort gegangen wäre, wenn uns jemand angesprochen hätte. Kannst du mir etwas verraten über Beerdigung? Ich meine, ich war noch nie auf einer und, also, wie war es auf einer Beerdigung, auf der du warst, wollte Sienna wissen. Da musste ich nicht lange überlegen. Ich hasse Beerdigung, vor allem, wenn ich die Person kannte, die beerdigt wird, sagte ich. Die Beerdigung von meinem Opa war grauenhaft. Es war kaum jemand da, außer ein paar Verwandte. Mein Opa ist einfach so alt geworden, dass die meisten Leute, die er mal kannte, selbst schon tot waren. Der Pfarrer sagte etwas über ihn, obwohl er ihn überhaupt nicht gekannt hatte. Da mussten wir alle singen, Kirchenlieder, die mein Opa gehasst hätte. Alle mussten die Lieder aus alten Büchern ablesen und als der Pfarrer anstimmte, sangen alle irgendwie mit. Schief und leise genug, dass es nicht auffiel, wenn man mal nicht mitkam und eine Weile nur die Lippen bewegte. Als ich am Grab stand, hatte ich plötzlich das Gefühl, es gäbe einfach unerträglich viel, was er mir hätte noch sagen wollen und was er mir hätte noch sagen müssen, was ich hätte wissen müssen, um mich in diesem Chaos zurechtzufinden. Ich machte eine Pause und ließ ein paar Wellen an den Strand rauschen. In der Ferne konnte ich Wale erkennen. Die Sonne schien und auf einmal kam mir das total unpassend vor. Ich sah Sienna an und sagte, ich glaube, was ich an Beerdigung am meisten hasse, ist der Umstand, dass die einzige Person, die mich da trösten könnte, eben nicht mehr da ist.
Verlust. Eine der schlimmsten Erfahrungen im Leben ist es doch, einen Menschen zu verlieren. Und doch gehört es dazu und wir kennen es alle. Ob wir ein Familienmitglied verlieren, ein geliebtes Haustier verstirbt oder wir uns von Leuten trennen, die uns nicht gut tun. Das Schlagwort ist immer Verlust. Doch geteiltes Leid ist halbes Leid. Das merken auch Sienna und Yannick.
Davina liest euch jetzt eine Textstelle aus Kapitel 19 vor.
Sam kam nun regelmäßig vorbei. Immer sonntags kam sie zum Essen zu Besuch. Corey begann tatsächlich eine Therapie. 2-mal die Woche ging er weg, zum Reden. Danach war er immer ganz besonders fertig, lag noch länger auf dem Sofa als sonst und legte seine Stirn in so tiefe Falten, dass ich sicher war, seine Haut würde diese neue Form beibehalten müssen. aber insgesamt ging es ihm besser. Er nahm jetzt Pillen und er nahm noch mehr Pillen gegen die Nebenwirkungen von den Pillen. Er nahm auch 8 Kilo zu von den Tabletten, aber er war auch eindeutig besser drauf. Er war nun vermutlich so drauf wie in den Zeiten, in denen er die Pillen noch nicht gebraucht hatte. Vor ein paar Wochen beim Abendessen, da hat er uns allen gesagt, dass er jetzt etwas ändern würde. Und er hat es eben nicht nur so gesagt, sondern er hat tatsächlich etwas geändert. Es tut mir leid, wenn es schwer für euch war, aber für mich ist es auch schwer gewesen, hat er gesagt. Und dann ist er vom Tisch aufgestanden und hat uns allen Eis geholt. Er sagte, jetzt soll es endlich mal wieder leicht werden. Ruby hat sich an sein Bein geklammert, wir haben schweigend Eis gegessen und es war endlich mal kein angespanntes Schweigen. Und dann hat Corey sich tatsächlich eine Therapeutin gesucht. Es war noch eine ganze Weile eher nicht leicht für ihn, aber für uns andere wurde es schon viel leichter. Es passierte etwas. Endlich. Auch für mich wurde es leichter. Ich habe vorher gar nicht gemerkt, dass es mir schwer gefallen war. Corey war schließlich nicht mein Vater und es war nicht mein Problem, aber ich wohnte eben momentan in seinem Haus und ich wohnte mit dieser Familie zusammen. Und irgendwie ging es Corey die meiste Zeit so schlecht, dass ich immer versucht hatte, ihm aus dem Weg zu gehen und mich unauffällig zu verhalten. Ich versuchte nicht auch noch Probleme zu machen. Ich bin zum Beispiel immer möglichst leise durch die Wohnung gegangen, nicht auf Zehenspitzen, aber eben sehr leise. Ich habe alle Schränke und Türen nur ganz leise und vorsichtig geöffnet und geschlossen. Ich habe darauf geachtet, nicht zu viel zu reden. Und ich habe auch nie laut Musik gehört. Zum Skypen und Telefonieren bin ich ins Internetcafé gegangen. Ich habe einfach nicht gestört. Erst als Corey die Therapie begann, als man diese ganze Sache überhaupt ansprechen konnte, da kam ich von der Schule, schmiss meinen Rucksack auf den Küchenfußboden und ließ mich auf einen Stuhl fallen. Mit Schwung, so dass der Stuhl dabei nach hinten gerutscht ist. Über den Steinboden. Es hat gequietscht. Da merkte ich, dass ich sowas hier noch nie gemacht hatte. Ich war immer total vorsichtig und das war total anstrengend. Das merkte ich erst, als es vorbei war. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich hörte, wie Corey bei Neil an die Zimmertür klopfte. Bam bam badabam, ein Klopfzeichen. Aber ein anderes als das von Sam. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging Corey hinein und wegen der Papierwände konnte ich die beiden reden hören. Corey räusperte sich andauernd, wie jemand, der wegen einer wichtigen Rede eine ganz trockene Kehle hat.
Vielleicht konntet ihr euch mit einer solchen Situation identifizieren oder aber auch nicht. In Deutschland leiden nämlich 11,3% der Frauen und 5,1% der Männer an Depressionen. Diese Rate steigt leider stetig. Es muss ja auch nicht in der Art sein, wie es Corey erlebt hat, mit Tabletten oder sich im Haus einzuschließen. Es kann schleichend passieren und mit der Zeit immer deutlicher werden. Für die Außenwelt wird dies aber nie deutlich genug werden. Am wichtigsten ist, dass Corey sich interne Hilfe gesucht hat und darüber geredet hat. Ob es schließlich die Kinder, Eltern, Therapeuten, Freunde oder Haustiere sind, es ist nur wichtig, diesen Schritt zu gehen. Zudem gebt euch Zeit zu heilen. Corey musste auch den langen Weg gehen. Geht euren Weg in kleinen Schritten, Tag für Tag. Unterdrückt solche Gefühle nicht, bis sie sich anstauen, sondern behandelt sie und beschäftigt euch direkt damit. Habt Geduld, manchmal muss man das Schlimmste durchmachen, um das Beste zu bekommen. Außerdem möchte ich euch noch sagen, dass positiv denken nicht bedeutet, dass du immer gut drauf sein musst. Es bedeutet einfach nur, dass du dir an schlechten Tagen bewusst bist, dass auch wieder gute Tage kommen werden. Zu guter Letzt wollen wir dem Buch natürlich noch eine Bewertung geben. Wir haben uns dazu entschieden, dem Buch 4 von 5 Sternen zu geben. Durch den authentischen Schreibstil der Autorin liest sich das Buch sehr leicht und es wird durch Illustrationen etwas aufgelockert. Uns hat besonders gut gefallen, wie die Charaktere und ihre Gefühle beschrieben werden. Dadurch konnte man sich sehr gut in die Figuren hineinversetzen und es war spannend mitzuverfolgen, wie Nick seinen eigenen Weg ging. Wir würden das Buch vor allem Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 empfehlen, da man sich selbst und seine Probleme wiederfinden kann und es sehr realitätsnah geschrieben wurde. Ich denke, jeder in unserem Alter hatte schon mal das Bedürfnis, sich von seinen Eltern abzugrenzen. Umso älter man wird, umso mehr Gedanken macht man sich darüber, wer man eigentlich sein möchte und welchen Lebensweg man einschlagen möchte. Man fühlt sich durch das Buch verstanden und aufgenommen. Meiner Meinung nach lohnt es sich also, das Buch zu kaufen.
Nun, last but not least, haben wir es noch geschafft, ein Interview mit der Autorin von dem Buch zu organisieren und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Erstmals danke fürs Anmoderieren. Guten Tag, Frau Hoch. Danke, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Wir sind die Schülerinnen der 9a aus der Marienschule Offenbach. Wollen Sie erstmal etwas über sich selbst erzählen?
Ich bin Theaterpädagogin und Dramaturgin hier. Das heißt, ich habe beruflich schon seit locker 15 Jahren, denke ich, ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Kann da zu unterschiedlichen Themen auch forschen und recherchieren, die so deren Lebenswelt betreffen und mit denen reden. Das Salzwasserjahr, das ist jetzt in diesem Frühling als Taschenbuch rausgekommen. Es ist schon vorher in 2020, glaube ich, ist es zuerst erschienen und ist mein erster Roman für Jugendliche gewesen. 2 Jahre später kam dann Wir holen uns die Nacht zurück als zweiter Roman. Jetzt folgen weitere Bücher für unterschiedliche Altersgruppen so nach und nach.
Was war Ihr Beweggrund, das Buch Das Salzwasserjahr zu schreiben?
Ich schreibe gerne. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Grund. Ich schreibe gerne schon, na, wahrscheinlich schon, nee, schon jünger als ihr seid. Ich habe als Jugendliche viel geschrieben schon. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben, Gedichte, Poetry Slam Texte, verschiedene Sachen. Und ich kann schreibend irgendwie anders mit Sprache umgehen als beim Reden. Und dann kam eine Zeit, da habe ich studiert. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und eines der Fächer war kreatives Schreiben. Und da musste man dann immer bestimmte Stilmittel anwenden oder Dinge ausprobieren und wusste auch genau, vor welchen Gruppen man die dann vortragen muss. Und da habe ich noch nie so wenig geschrieben wie da, glaube ich. Das war so gar nicht meins, wenn man das erstens muss und zweitens schon mal mitdenkt, wer was wie finden wird am Ende. Also hatte ich da wie so eine Schreiblücke. Und dann habe ich das aber wieder für mich wiedergefunden und immer nur für mich privat geschrieben. Oder so halb privat. Als ich so 18 war, kam zum ersten Mal ein Lyrikband erschienen von mir, also Gedichte. Ja, wie das so ist, das fand ich in dem Moment total aufregend und ein halbes Jahr später ungefähr total peinlich. Und dachte, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Warum liest das jetzt immer? Genau, aber sonst habe ich immer für mich geschrieben. Und ich war nach dem Abi, bin ich alleine gereist und war unter anderem in Australien. Und irgendwie Jahre später, vielleicht hatte ich Lust, mich an den Ort zu erinnern einfach und da gedanklich nochmal rumzulaufen und so. Und dann habe ich angefangen, diese Geschichte zu schreiben. Und da hatte ich noch nicht vor, dass das ein Roman wird. Das, glaube ich, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das ein Buch wird. Aber irgendwie hatte ich halt angefangen, diese Geschichte zu schreiben. Und hatte dann, habe die Figuren so mit mir rumgetragen und dadurch, dass irgendwann so klar war, ah, da ist nicht einfach jemand im Urlaub an diesem Ort, sondern die Figur ist für ein Jahr da. Dadurch war dann das wie die Vorgabe eigentlich, dass es eine längere Geschichte werden wird, weil dann sofort natürlich es Fragen gab von was passiert denn, was gibt es für Stationen innerhalb von einem Jahr? Was würde da alles vorkommen? Und das hat das eigentlich, hat dem selber wie so ein Gerüst gegeben. Und irgendwann war es dann aber ein Buch. Dann war es einfach so viel Geschichte, dass ich dann sagen konnte, ah, okay, jetzt kann ich es einem Verlag anbieten. Jetzt ist es schon mehr oder weniger fertig.
Weil Sie eben Australien erwähnt haben, mhm, und in Ihrem Buch es um Yannick geht, der ein Auslandsjahr in Australien macht, haben Sie selbst ein Auslandsjahr mal gemacht?
Leider nein. Nee, ich war nicht so tough, glaube ich. Oder bei mir waren auch einfach privat, familiär andere Sachen gerade los in dem Alter. Ich habe kein Auslandsjahr gemacht. Ich glaube, alle Leute, die ich kenne, die eins gemacht haben, finden das bis heute, auch wenn sie jetzt alt sind, immer noch so eine besonders prägende Zeit. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich bin eben nach dem Abi, wollte ich gerne alleine losreisen. Das hatte ich mir irgendwie überlegt. Ich wollte gerne so reisen, dass ich, es gab damals so Round-World-Tickets, hieß das, von STA Travel. Da kann man mehrere Stationen, man muss nur in eine Richtung um die Welt fliegen, sozusagen, bereisen. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, ich will immer so reisen, dass man, dass ich immer am Meer bin, dass ich immer surfen kann. Und dann habe ich mir einen Rucksack gepackt und wusste, welche Länder ich anreise. Aber das hat bestimmt eine Rolle gespielt, auch für den Roman. Der ist total fiktiv, aber wie das bei Büchern immer so ist, es gibt die Figuren nicht, es gibt die Geschichte nicht. Und trotzdem hat alles irgendwie ja was mit einem selber zu tun. Vielleicht so, wie wenn man träumt oder so. Es ist alles nicht so, wie es in Wirklichkeit ist, aber es kommt halt aus der eigenen Fantasie. Irgendwie kommt es doch immer alles aus dem eigenen unterbewussten Urschleim. Und manchmal merke ich auch erst beim Schreiben später, wenn ich was lese, dass ich denke, ah, boah, das erinnert mich aber irgendwie an was, was doch vielleicht so ähnlich mit jemand anderem mal auf eine andere Weise. Also ja, ich glaube, ganz viel schöpft man ja nicht nur aus einer Recherche, sondern einfach aus so einer Mischung von Fantasie und Erinnerungen, und das dockt dann doch an eigene Erlebnisse. Genau. Also ich glaube schon, dass es eine Rolle gespielt hat. Mich hat das sehr beschäftigt und mir hat es sehr gefallen zu merken, was das mit einem macht, wenn man raus, völlig rausgeht aus seinem normalen Alltagsumfeld.
Haben Sie sonst noch einen persönlichen Bezug zum Buch, außer dass Sie jetzt sehr viel gereist sind und damit halt ebenfalls in Australien waren?
Ich liebe das Meer. Das ist bestimmt auch einer der Gründe gewesen, weswegen ich Lust hatte, über das Meer zu schreiben. Das neu wo ankommen und neu Freunde finden und für einen Moment ja, wenn man neu tatsächlich wo ankommt, eben nicht wissen, ob das funktioniert, wann man was für Menschen begegnet. Das kenne ich einfach durch Umzüge und auch noch viel später dann bin ich zum Studieren weggezogen und so. Also genau, ich glaube, da gibt es schon so Erfahrungswerte mit neu wo ankommen und gucken, wer bin ich da, wie finden die mich, wie finde ich die anderen. Dann sitze ich jetzt hier erstmal alleine, gucken wir mal, wie es morgen ist. So, genau.
Gibt es einen Charakter in Ihrem Buch, bei dem Sie sagen könnten, dass er Ihnen ähnlich ist?
Nee, ich glaube, es gibt nicht einen bestimmten, der mir ähnlich ist. Es gibt bestimmt bei mehreren Charakteren einzelne Momente, genau, die mir nahe sind, so. Aber es gibt nicht einen Charakter, wo ich sagen würde, oh ja, da steckt ganz viel von mir drin. Also vielleicht in manchen Momenten kann ich mich auf jeden Fall mit Janniks Situationen identifizieren, aber natürlich irgendwie auch anders. Aber auch mit verschiedenen Figuren aus der Familie von den Maidens, mit der Mutter, mit der älteren Tochter. Das sind immer wie so einzelne, wie so Augenblicke, glaube ich eher. Aber es gibt nicht eine Figur, wo ich sagen würde, oh ja, das eigentlich bin ich das. Das nicht.
Und dann noch eine letzte Frage. Und zwar, haben Sie ein Lieblingszitat? Und wenn ja, welches ist es?
Aus dem Buch?
Ja, aus dem Buch.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt so einzelne Momente, die ich besonders mag. Ich mag gerne den Regen. Ich habe mich aber auch total gefreut, tatsächlich am Ende habe ich mich für Janik gefreut, dass der nochmal seinen Moment im Wasser bekommt und sich da nochmal überwinden kann und auch mal was passiert. und dass der für sich da irgendwie einen guten Abschluss findet. Es ist ja so, dass man das am Anfang von so einer Geschichte oder auch lange während der Geschichte selber auch nicht weiß. Oder ich jedenfalls nicht. Ich hatte die nicht geplant, ich wusste nicht, was dem passieren würde. Ich habe lange mit ihm zusammen nicht gewusst, wie das mit Sienna weitergeht und wie es ihm am Ende eigentlich dieser Reise wird. Da war ich tatsächlich dann mit ihm zusammen erleichtert, dass der mit so einem guten Gefühl da wegreisen konnte und wusste, dass das trotzdem für ihn irgendwie erhalten bleibt als Erinnerung, als Ort und als Möglichkeit vielleicht auch, dass wenn gar nichts mehr geht, dann kann man weggehen und woanders neu anfangen.
Dankeschön für Ihre Zeit und dass Sie das Interview mit uns gemacht haben.
Macht jemand von euch oder hat jemand von euch ein Auslandsjahr gemacht?
Genau, bei uns machen jetzt, ich glaube, 3-4 Kinder aus der Klasse ein Auslandsjahr. Genau deswegen war das jetzt auch nochmal so ein Thema, was halt jetzt viele interessiert. Zwar gehen, glaube ich, bei uns aus der Klasse alle nach Amerika. Aber trotzdem war es ja an sich das Thema Auslandsjahr, was halt viele in der Klasse beschäftigt, weil manche auch einfach nur überlegt haben, ein Auslandsjahr zu machen, ist aber vielleicht am Ende sich dagegen entschieden haben. Deswegen ist es schon ein großes Thema, vor allem gerade bei uns in der Klasse.
Mhm. Ja. Dann viel Glück für alle eure Reisen und Auf- und Umbrüche und Umwege, egal ob hier oder woanders.
Dankeschön.
Ja, ihr Lümmel, das war es auch schon mit unserem Bücherpodcast. Wir hoffen, dass wir euer Interesse für dieses Buch ein wenig wecken konnten. Und das war es auch schon von uns. Kuss auf die Nuss und Tschüssi!